Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda Asian Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 22. Mai 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Nono Nursia und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesien mit den Nachrichten aus Jakarta, gelesen von Sri Unun. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident weihte einen Flughafenzug in der Stadt Padang, West Sumatra ein. Präsident weihte islamische integrierte Internatsschüler Professor Dr. Hamka ein. Indonesien lädt Mitgliedstaaten der G20 dazu ein, Beitrag gegen Terrorismus zu leisten. MPR sozialisiert die Pancasila-Staat-Ideologie im islamischen Internatsschulen. Pesantren islamische Internatsschulen sollten positiven Inhalt machen. Bonus der Demografie kann Segen werden. Und nun hören Sie die Nachrichten im Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte den Zug des internationalen Flughafens von Minangkabau in der Stadt Padang, West Sumatra am Montag, den 21. Mai 2018 ein. In seiner Rede fokussierte der Präsident sich auf den Verkehrsstau, die ein großes Problem in einigen Großstädten geworden ist. Der Flughafenzug in der Stadt Padang ist der dritte Flughafenzug nach in der Stadt Medan in Nord Sumatra und in Jakarta, der vom Präsidenten eingeweiht wird. Dem Präsidenten zufolge werde der Flughafenzug in der Stadt Padang mit Subventionsfonds der Regierung gebaut, sodass die Transportkosten für die Bürger sehr preiswert sind.
Kita ingin mengurangi sebanyak-banyaknya penggunaan.
Wir möchten persönliche Autos reduzieren. Wir wünschen uns, dass die Leute den Massentransportmittel, Busway, Eisenbahn nehmen. In Kurja gibt es Maschen-Schnellbahn, MRT und Leichtschnellbahn, LRT. Ohne sie werden der Verkehrsstau allerwelt passieren. In West Sumatra, vor allem in der Stadt Padang, wünschen wir uns die gleiche Sache. Von BIM aus in die Stadt sollte die Gesellschaft nicht mit dem persönlichen Auto, sondern dem Massentransportmittel, nämlich dem Flughafenzug, fahren. Der Präsident brachte in seiner Rede einen Plan zum Ausbau des internationalen Flughafens von Minangkabau in der Stadt Padang zum Ausdruck. Im Zufolge betrage die Kapazität dieses Flughafens nun erst 2,7 Millionen Passagiere pro Jahr. Der Ausbau dieses Flughafens wird geplant, um etwa 5,7 Millionen Passagiere jährlich aufnehmen zu können. planmäßig wird der Ausbau des Flughafens im Jahr 2019 fertiggestellt werden. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Montag, den 21. Mai 2018, die Islamische Integrierte Internatsschule Prof. Dr. Hamka in der Stadt Padang, West Sumatra, eingeweiht. Dabei sagte Joko Widodo, dass er sich an die Figur von Hamka erinnere, die nicht nur als große lokale und nationale islamische Persönlichkeit, sondern auch internationale islamische Persönlichkeit sei. Der Präsident erklärte weiter, dass der verstorbene Buya Hamka eine große Aufmerksamkeit auf die Bildung, Wissenschaft und Entwicklung der jungen Generation geschenkt habe. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Islamische Integrierte Internatsschule Prof. Dr. Hamka das Mittel zur Förderung des Wachstums der Muslimische werden könnte, um Indonesien zu entwickeln.
Harapan kita semuanya adalah agar pesantren modern terpadu Prof. Dr. Hamka ini terus menjadi ladang subur.
Wir hoffen, dass die moderne Integrierte Internatsschule Prof. Dr. Hamka das fruchtbare Feld zur Entwicklung der Islamischen Internatsschüler, die einen edlen Charakter haben, hart widerstehen, fähig und immer optimistisch sind. Sie sollten Indonesien als wohlhabendes Land bringen. Zuvor überreichte Präsident Joko Widodo in seinem Arbeitsbesuch in der Stadt Padang, West Sumatra, symbolisch 19 Indonesien, die 19 Bezirke und Städte in der Provinz West Sumatra vertraten, Grundbriefe. Das indonesische Ministerium für Landwirtschaft und Raumgestaltung hat bis Mai dieses Jahres Grundbriefe für 510 Flächen mit mehr als 187.000 Quadratmeter veröffentlicht. Die indonesische Regierung lud die Mitgliedstaaten der G20 dazu ein, einen konkreten Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus zu leisten. Dies sagte die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi beim Arbeitsabendessen oder Working Dinner der Außenminister der G20 in Buenos Aires, Argentinien am Sonntag, den 20. Mai 2018. Nach der Pressemeldung des indonesischen Außenministeriums in Jakarta waren 21 Außenminister aus Mitgliedstaaten von G20 und aus anderen Ländern dabei anwesend. Retno Marsudi betont, dass die Bedrohung an Terrorismus sehr groß und noch konkret sei. Dies kann von einigen Terroraktionen in Indonesien vor einiger Zeit gesehen werden. Sie erklärte, dass die Polizei und die Sicherheitsapparate in Indonesien schnelle Maßnahmen ergriffen haben, um die Terroristen und das Terroristennetz zu identifizieren und festzunehmen. Die Ministerin Retno Marsudi setzte auch die Mitgliedstaaten der G20 für die Unterstützung und die Solidarität, um sie auf die Terrorismusaktionen in Indonesien zu reagieren. Dazu rief sie alle Mitgliedstaaten dazu auf, eine globale Kooperation gegen Terrorismus zu stärken. Sie schlug auch vor, um Antiterrorismus beim G20-Treffen zu erörtern. Die indonesische Volksversammlung MPR hat eine Sozialisierung der Staatsideologie Pancasila für verschiedene Volkselemente in vielen Orten, einschließlich in islamischen Internatsschulen, durchgeführt. Besonders für die islamischen Internatsschulen soll diese Sozialisierung wegen der Herausforderungen des Nationalismus wie Terrorismus intensiviert werden. Dies sagte der Vizevorsitzende der Volksversammlung MPR, Mahyudin, beim Besuch in der islamischen Internatsschule Al-Banjari in Balikpapan, Süd-Kalimantan. Im Zufolge sollen alle Seiten sich darin verwickeln, um den Terrorismus zu bekämpfen. Trotzdem ist er nicht damit einverstanden, wenn der Terrorismus mit dem Islam verbunden wird. Er hoffe, dass der indonesische Rat islamischer Gelehrte MUI einen Beschluss über Terrorismus erlassen könnte, damit die Jugendlichen mit falschen Ideologie nicht beeinflusst wird. Die islamischen Internatsschüler sollten den Radikalismus im Internet verhindern, indem sie den positiven Inhalt machen. Das sagte der indonesische Minister für Kommunikation und Informatik Rudiantara am Montag, den 21. Mai 2018, bei seinem Besuch in der islamischen Internatsschule Al-Mumtaz in Gunung Kidul, Yogyakarta. Laut dem Minister sollten die islamischen Internatsschüler weise sein und den negativen Inhalt im Internet vermeiden. Man brauche die aktive Rolle der islamischen Internatsschüler, die mit dem Ziel des Ministeriums für Kommunikation und Informatik im Jahre 2020 übereinstimme, um die Internatsschulen mit Ausbildungsinstituten zu verbinden. Minister Rudiantara fordert die Hausmeister der islamischen Internatsschulen auf, ihre Schüler in der Anwendung der Social Medien und Handy zu kontrollieren. Die Amumtas Internationale Weiter auch dabei die Lehraktivität basierend auf Android ein. Die Population im jungen Alter in Indonesien entwickelt sich weiter. Der Höhepunkt der Entwicklung dieser Population wird im Jahre 2030 erreichen. Sie kann 70% von der gesamten Einwohnerzahl Indonesien erreichen. Das sagte der indonesische Arbeitsminister Muhammad Hanif Dakiri am Montag, den 21. Mai 2018 in Pamekasan, Ostjava, als er den Ehrenvorlesung der Akademiker und Aktivisten der Makro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen beiwohnte, die einer Privatwirtschaftshochschule durchgeführt wurde. Der Minister zufolge konnte die große Einwohneranzahl im jungen Alter den Bonus werden, wenn sie kreativ, innovativ und produktiv seien. Wenn dies nicht realisiert werden könne, würden viele Sozialfragen bei den Jugendlichen, wie Arbeitslosigkeit und Sozialkriminalitäten, existieren. Hanif Dakiri fuhr fort, um den Bonus der Demokratie als Segen für Indonesien zu machen, sollen die indonesische Nation den moralischen Charakter und die Arbeit stärken, sowie die Fähigkeit der Jugend verbessern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.685,79 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.979,39 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.000 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 21 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesien in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema die Wiederbelebung der integrierten Elitentruppe gegen Terrorismus, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, einige Terroranschläge in einigen Städten in Indonesien haben eine Idee gebracht, um die integrierte Elitentruppe, Kopassusgab, wieder zu beleben. Das dient dazu, der Polizei zur Bekämpfung der Terroristenangriffe zu helfen. Die integrierte Elitentruppe ist eigentlich am 29. Juni 2015 ins Leben gerufen worden, als der Stabsleiter des indonesischen Präsidenten Muldoko als der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI innehatte. Die integrierte Elitentruppe Kopassusgab bestand aus der Einheit Sat 21 Kultur der Sondertruppe des indonesischen Heeres TNI AD, dem Detachment Jala Mangkara der Sewaffe TNI AL und dem Sat Bravo Nonci der Sondertruppe der Luftwaffe TNI AU. Das Hauptkonzept von Kopassusgab war die Bildung der Sondertruppe, die schnell mobilisiert werden kann, als sie ein Notstand in Bezug auf den Terrorismus ereignete. Die Aufgaben der integrierten Elitentruppe fokussierten sich nur auf die außerordentliche Operation. Diese Elitentruppe wurde aber aufgelöst. In diesem Jahr haben Terroristen ihre Aktion wieder durchgeführt. Viele Leute, einschließlich Polizisten, sind zum Opfer gefallen. Verschiedene Kreise im Inland haben wieder vorgeschlagen, um die Elitentruppe von Kopassusgab zur Bekämpfung des Terrorismus in Indonesien zu beteiligen. Diese Idee ist aber noch umstritten. Auf anderer Seite unterstützen einige Kreise den Plan, aber sie fordern die strengen Verordnungen dafür. Inzwischen gibt es auch einige Kreise, die diesem Plan nicht zustimmen und die Regierung bitten, um zuerst den Revisionsprozess des Gesetzes über die Terrorismusbekämpfung fertigzustellen. Des Weiteren sagte der Stabsleiter des Präsidenten Muldoko vor der Presse am Mittwoch, den 16. Mai, dass der Präsident Joko Widodo der Wiederaktivierung der Elitentruppe von Kopassusgab zugestimmt habe. Das Parlament hat bisher die Revision des Gesetzes Nummer 15 von 2003 über die Bekämpfung des Terrorismus noch nicht ratifiziert. In der Tat brauchen die Rechtsbeauftragten eine Rechtsgrundlage, um entschiedene Maßnahmen gegen Terroristen zu ergreifen. Ungeachtet des Gerichtsbeschlusses müssen alle Sicherheitsapparate zur Terrorismusbekämpfung die stärkere Rechtsgrundlage haben und die Menschenrechte weiter respektieren. Die militärische Hilfe wird wirklich benötigt, wenn die Notlage von der Polizei nicht bewältigen würde. Darüber hinaus muss es festgelegt werden, wann die Militärsoperation von Elitentruppen beginnt und beendet. Die Erfahrung der indonesischen Nation zeige, dass die andauernde repressive Aktion uneffektiv sei und ein neues Problem in Zukunft hervorrufen könne. Die Regierung muss auch die Gesellschaft überzeugen können, dass die integrierte Elitentruppen gemeinsam mit der Polizei das Sicherheitsgefühl der Bürger gewährleisten können. Lass die Bürger nicht spüren, dass es einen neuen Terror gebe. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 22. Mai. Wir beginnen mit dem 22. Mai 1906, an dem die Brüder Reich das Patent für ihr hergestelltes Flugzeug erhielten. Die Brüder Reich werden auch Gebrüder Reich genannt. Wilbur Reich wurde am 16. April 1867 in Melville, Indiana, geboren. Orville Reich wurde am 19. August 1871 in Dayton geboren. Sie waren US-amerikanische Pioniere des Flugzeugbaus. Sie interessierten sich sehr früh für Technik und Luftfahrt, was nach ihrer eigenen Erinnerung damit begann, dass ihr Vater ihnen im Sommer 1871 ein Schraubenflieferspielzeug, ein sogenanntes Helikopter, senkte. Es wurde von den beiden Brüdern nachgebaut, nachdem es zerbrochen war. Auch Experimente mit selbstgebauten Drachen sind überliefert. In den Jahren 1904 und 1905 entstanden neue Apparate, mit denen die Brüder konstruktive Details änderten und ihre Flugleistungen steigerten. Das von Bruder Reich hergestellte Flugzeug wurde anfangs Reich Flyer genannt. Zurzeit ist es aber mit dem Namen Kitty Hawk populärer. Das originale Flugzeug Flyer wird zurzeit im Luftraummuseum in Washington DC, den USA, gefunden. 1906 berichteten sie dem Aero Club of America detailliert über ihre Flüge. Mit dem Bericht als Referenz boten die Brüder den Apparat auch den Kriegsministerien in Deutschland, Italien und Russland zum Kauf an. Wir kommen nun zum 22. Mai 1960, an dem das Erdbeben mit der Stärke auf 9,5 Richterskala Valdivia, Chile, erschütterte. Es ist das stärkste Erdbeben. Es rief Tsunami in Südchile, Hawaii, Japan, den Philippinen, Ostneuseeland, Südostaustralien und der Inselgruppe Aleut in Alaska, Herford. Obwohl das Epizentrum des Erdbebens in der Nähe Kanit etwa 900 Kilometer südlich Santiago's lag, trug Valdivia die schwerste Folge dieses Erdbebens. Der Tsunami mit 25 Meter hoch hat das Küstengebiet von Chile zerstörte. Dadurch sind mindestens 5.000 bis 6.000 Menschen ums Leben gekommen. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 22. Mai, an dem der Tag der Weltlebewesenvielfalt gefeiert wird. Die Feier der Weltlebewesenvielfalt begann durch die Ratifizierung des Vielfaltabkommens der Konvention für biologische Vielfalt in Nairobi. Diese Konvention wurde am 22. Mai 1992 realisiert. Der Tag der Weltlebewesenvielfalt wurde zum ersten Mal am 29. Dezember 1993 aufgrund der Bestimmung des 2. Komitees der UN-Generalversammlung im Jahre 1993 gefeiert. Die Benennung des Tages der Weltlebewesenvielfalt fand gleichzeitig mit der Durchführung der Konvention über biologische Vielfalt in Nairobi statt. Da viele Länder Trennungsschwierigkeiten hatten, diesen Tag am 29. Dezember gleichzeitig mit der Ferienende des Jahres zu feiern, wurde der Tag der Weltlebewesenvielfalt seit 2000 zum 22. Mai geändert. Die Gedenkfeier des Tages der Weltlebewesenvielfalt dient dazu, die Liebe der Einwohner auf der Welt für die Lebewesenvielfalt zu stärken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun das heutige Programm Unser Indonesien mit dem Titel Pancasila als kulturelle Wurzeln der indonesischen Nation. Der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Hidayat Nur Wahid, erklärte, es sei wichtig, erneut zu bekräftigen, dass Pancasila die Kultur der indonesischen Nation sei. So kann Pancasila in die Seele aller Indonesier eindringen. Dies wurde von Hidayat Nur Wahid am Dienstag, den 15. Mai 2018, im Parlamentsgebäude in Jakarta beim Nationalen Kulturworkshop mit dem Thema Pancasila Kultur als indonesische Zivilisation, das vom MPR Einstufungsinstitut veranstaltet wurde. Wie von mpr.go.id zitiert, sagte Hidayat Nur Wahid, dass es notwendig ist, die Pancasila-Kultur heute wieder zu beleben, wobei daran erinnert wird, dass es in letzter Zeit immer wieder zu Terror und Terrorismus gekommen ist. Hidayat Nur Wahid glaubte, dass wenn das indonesische Volk Pancasila gut implementiert, das Problem von Terror und Terrorismus überwunden werden kann. Er erklärte auch das erste Prinzip von Pancasila, dem einen höchsten Gott. Es gibt keine Religion, die Terror und Terrorismus lehrt. Unter dessen sagte der Vorsitzende der MPR Einstufungsinstitut, Ruli Hairul Azwar, dass Pancasila das wirtschaftliche, politische und rechtliche System nicht einfärbt, weil es eine Kluft zwischen der Moral und der Realität gibt. Er bestätigte auch, dass die indonesische Nation nicht zweifelhaft sein sollte, um Pancasila als Wertbasis für den Aufbau der Nation zu machen. Ruli fügte hinzu, dass Indonesien Pancasila hat, dessen Werte rein sind und es wurde von den Gründern der Nation geschaffen. Von Pancasila aus hat die indonesische Nation das Anfangskapital der zivilisatorischen Entwicklung, weil Pancasila die Ideologie, die grundlegende Staatsphilosophie und die nationale Identität Indonesiens ist. Ruli Hairul Azwar bedauerte, dass es immer noch Eliten und einige Leute gibt, die Pancasila nicht als Kultur zu einem Verhalten zur Bildung einer zivilisierten Persönlichkeit gemacht haben. Er wies auch darauf hin, dass es sehr wichtig sei, Pancasila zu einer Weltbasis zu machen, um die Nation einer entwickelten Nation aufzubauen, da kulturelle Verbindungen mit der Entwicklung der Zivilisation nie angezweifelt werden müssen. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SM Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reisen, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm stellen wir Ihnen die Waruga von Städte in Nord-Sulawesi vor. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, die historische Fundstätte von Waruga Sawangan in North Minahasa in North Sulawesi zu besuchen erfordert viel Mühe. Sie liegt hinter einer Wohnsiedlung und ist recht versteckt. Die Fundstätte von Waruga Sawangan ist ein altes Grab aus dem megalithischen Zeitalter der Minahasa Menschen. Liebe Zuhörer, Waruga oder das alte Grab in Minahasa entstand voraussichtlich Anfang des 13. Jahrhunderts vor Christus im Gebiet des Kelewerhugels, Treman und Tumulatung im Bezirk Nord Minahasa. Auch andere Waruga-Gräber entwickelten sie in anderen Gebieten in Nord Sulawesi bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Im prähistorischen Zeitalter glaubte die Minahasa Gesellschaft noch, dass der Geist der Vorfahren magische Kräfte hätte. Deshalb wurde das Grab so schön wie möglich gebaut. Das Waruga besteht aus zwei Teilen, dem Körper und einem Deckel. Der Körper hat die Form des Würfels und der Deckel ähnelt dem Dach eines Hauses. Liebe Zuhörer, das einzigartige an Warugawa, das es nie von Verwandten oder der Familie des Toten, sondern von dem Verstorbenen noch während seiner Lebenszeit selber gebaut wurde. Es hieß, er werde das für sich selbst das von ihm gebaute Waruga betreten, nachdem er von seinem Sterbelager in ein Grab gelegt wurde. Eines Tages, wenn er das mit vollen Herzen durchgeführt habe, werde es Gutes für die verlassene Familie bringen. Eigentlich gibt es in Nord-Sulawesi viele Waruga-Fundstätten. Eine davon ist im Sawangandorf im Air Madidi-Distrikt in Nord-Minahasa. Dort befinden sich 143 Waruga, die in bestimmten Größen nach Massen in drei Gruppen klassifiziert werden. Liebe Zuhörer, die erste Gruppe hat 10 Waruga mit dem kleinen Maß von 0 bis 100 cm. Die zweite Gruppe hat 52 Waruga mit dem Mittelmaß und der Höhe von 101 bis 150 cm. Die dritte Gruppe hat 81 Waruga mit großem Maß mit der Höhe von 151 bis 250 cm. Das Wort Waruga stammt aus der Tombulu-Sprache und zwar vom Wort Wale Maruga. Es bedeutet ein Haus des trockenen Körpers. Waruga hat auch eine andere Bedeutung und zwar Wale Waru oder Grab von Domato. Das ist eine Bodenart. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien mit dem Thema Waruga von Städte in Nord-Sulawesi. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Indonesiens und der Agentur für die Sprachbildung und die Sprachentwicklung des Indonesischen Bildungs- und Kulturministeriums. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Sudah sampai mana? Oder auf Deutsch Wo bist du jetzt? Aus Jakarta wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht. Das Gespräch ist zwischen Tony, einem britischen Touristen, und einer Taxifahrerin. Tony hat 10 Minuten auf einen Online-Taxi gewartet. Das Taxi kommt noch nicht an. Tony ruft dann den Taxifahrer an. Der Taxifahrer ist eine Frau.
Hallo, sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun stellen wir Ihnen einige indonesische Vokabeln vor, die mit dem Titel des heutigen Indonesischunterrichts sudah sampai di mana oder auf Deutsch wo bist du jetzt zu tun haben. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Wo bist du jetzt? Auf Indonesisch. Sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Verkehr stop. Auf Indonesisch macet. Macet. Wie lange? Auf Indonesisch berapa lama? Berapa lama? Wie lange muss ich noch darauf warten? Auf Indonesisch berapa lama saya harus menunggu? Berapa lama saya harus menunggu? Ein Moment, Herr Tony, vielleicht noch 5 Minuten. Auf Indonesisch. Sebentar lagi, Pak, mungkin 5 menit. Sebentar lagi, Pak, mungkin 5 menit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie nach der Position von jemandem fragen, sagen Sie dann in Indonesisch, sudah sampai di mana? Oder auf Deutsch, wo bist du jetzt? Wenn Sie bereits ankommen, antworten Sie dann die Frage mit dem Satz in Indonesisch, saya sudah sampai. Oder auf Deutsch, ich bin angekommen. Saya sudah sampai. Oder auf Deutsch. Ich bin angekommen. Sie können auch sagen, ich bin fast da. Oder auf Indonesisch, saya hampir sampai. Oder ich werde bald da sein. Oder auf Indonesisch, sebentar lagi saya sampai. Hier sind andere Beispiele mit anderen Antworten. Sudah sampai mana? Oder auf Deutsch, wo bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Sudah sampai Jalan Tamrin. Oder auf Deutsch, ich bin jetzt in der Tamrinstraße. Ich bin jetzt in der Tamrinstraße. Wenn Sie zunächst danach fragen, wie lange brauchen wir, den Platz zu erreichen, sagen wir dann, berapa lama dari sana ke sini? Berapa lama dari sana ke sini? Oder auf Deutsch, wie lange dauert von hier zu dort? Wie lange dauert von hier zu dort? Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unseren heutigen Indonesischunterricht beenden, spielen wir wieder das Gespräch zwischen Tony und der Taxifahrerin noch einmal.
Hallo, sudah sampai di mana?
Saya sudah di Malioboro. Macet, Pak.
Ah, berapa lama lagi saya harus menunggu?
Sebentar lagi, Pak. Mungkin 5 menit.
liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, dass unser heutiger indonesischer Unterricht etwas Nutzes für Sie bringt. Als Übung schicken Sie bitte Ihre eigene Stimme in Indonesisch an unsere E-Mail-Adresse voi@voinews.id. Wir haben interessante Geschenke für die Zuhörer, deren aufgenommenen Stimme gewählt wird. Bei der Übung sollten Sie ein Reiseziel in Ihrem Land in Indonesisch beschreiben. Nennen Sie dann Ihr Land, den Namen des Reiseziels, die Lage und das Klima des Reiseziels in Indonesisch. Hier ist ein Beispiel. Selamat pagi, negara saya Indonesia. Memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Das war las uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dan auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Volkslieder aus der Gegend Palu in Central Sulawesi präsentieren. So bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Palu Ngataku, das von Amri Palu vorgetragen wird. Gute Unterhaltung. Now Liebe Zuhörer, das war ein Lied mit dem Titel Palu Ngataku, das von Amri Palu gesungen wurde. Palu Ngataku bedeutet, meine Wohnung ist die Palu Stadt. Das Lied, das von Hassan komponiert wurde, erzählt über die Gegend Palu als die Wohnung mit vielen Naturschönheiten. Dieses Lied beschreibt die Liebe für das Vaterland. Obwohl die Bevölkerung von Palu auswandern, leben sie immer die Stadt Palu. Amri Palu ist ein Sänger aus Palu, der den typischen Vokalcharakter hat. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Tanangu Kaili, das von Bram Larengi vortragen wird. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Musikfreunde, das war ein Lied mit dem Titel Tanangu Kaili, das von Bram Larengi gesungen wurde. Dieses Lied wurde von Hassan M. Bahasuan komponiert. Es wurde auf Kaili-Sprache geschrieben. Neben der Kaili-Sprache gibt es auch in dieser Gegend einige Sprachen, die von den Gesellschaften von Zentral Sulawesi, wie unter anderem die Makassar, Bugis und Toraja-Sprache angewandt werden. Dieses Lied ist ein bekanntes Volkslied aus Zentral Sulawesi. Liebe Hörerfreunde, zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei weitere Volkslieder aus Zentral Sulawesi mit dem Titel Kandia Nakayumu und Palu Maliun Tinufu. Das Lied Kandia Nakayumu wird von Miranda gesungen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aus Jakarta,
der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder 11785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.